Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute steht bereits das Staffelfinale unserer dritten Staffel voller Kinderhautwissen an. Und deswegen öffnen Felix und Tatjana heute wieder die Sprechstunde für alle eure Fragen, die uns in letzter Zeit erreicht haben. Heute geht es also bunt gemischt, unter anderem um entzündete Haut an Händen und Füßen, Omega-Fettsäuren-Balance bei Hautentzündungen, die Verwendung von Wirkstoffcremes, wie zum Beispiel Cortison an empfindlichen Hautstellen und um Kopfgneis. Die Folge ist also nicht nur was für Eltern von Neurodermitis-betroffenen Kindern, sondern gibt auch allen anderen Herzis hilfreiche Tipps und Sicherheit für die tägliche Kinderhautgesundheit. Im Haut und Herz Newsletter bekommt ihr eine Zusammenfassung der Folge zum Abspeichern, bekommt dort die erwähnten Produktempfehlungen verlinkt und nochmal alle Details zu den Kaliumpermanganat-Bädern. Den Link zur Anmeldung findet ihr wie immer in den Shownotes. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder an eure Ärztin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Schönen guten Morgen, Felix. Es ist wieder soweit. Nochmal eine neue Sprechstunde heute mit den Fragen unserer lieben Herzi-Zuhörer.
Weil es ist nämlich die 36. Folge unseres Podcasts und ja, kaum zu glauben, die Zeit vergeht. Wir haben jetzt schon so viele Themen behandelt, aber es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Und vielen Dank an alle, die uns Fragen gestellt haben. Wir versuchen jetzt darauf genau einzugehen und euch die Antworten zu geben, die ihr euch wünscht.
Ja, Felix, und ich finde, man merkt auch wirklich an der Qualität der Fragen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja schon selber hier fast Dermatologen und Dermatologinnen mittlerweile sind. Ich finde, die Fragen werden immer spezieller und auch komplexer und für mich auch komplizierter zu beantworten. Also ich merke da eine deutliche Lernkurve auch bei unseren Zuhörerinnen und darüber freue ich mich sehr.
Ich freue mich da auch total. Ich finde das super cool und auch das Feedback, was wir insgesamt bekommen haben. Ich war am Wochenende auf einem 30. Geburtstag von einer guten Freundin und wurde da direkt von einer unserer Zuhörerinnen begrüßt, die erzählt hat, dass sie sich unseren Podcast so gerne anhört und dass sie das so spannend findet und schon so viel hat mitnehmen können. Und das ist natürlich super cool, freut mich total. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, die Betroffene weiß, falls sie heute zuhört, dass sie gemeint ist. Und das gibt mir und dir bestimmt auch, Tati, auch die Motivation, immer weiterzumachen, uns weiter coole Themen rauszusuchen und uns hier jede Woche vor dem Mikrofon zu versammeln.
Auf jeden Fall. Und für mich auch die Zeit momentan mit kleinem Neugeborenen zu Hause, die Zeit zwischen schlafen, stillen und hier im Kinderwagen spazieren fahren, nutze ich sehr, sehr gerne, um nochmal Themen zu recherchieren, um nochmal die Fachliteratur zu wälzen, damit ich euch hier Antwort stehen kann für eure Fragen. Und an der Stelle auch nochmal ein Riesendankeschön auch an die vielen Kollegen, also Ärzte und Ärztinnen, die uns zuhören, die uns ganz, ganz nettes Feedback zukommen lassen, dass sie wirklich auch über Kinderhaut hier mehr erfahren im Podcast und Wissen mitnehmen, was sie dann wiederum in ihren Praxen dann an die Patienten und an die Eltern weitergeben können. Das freut mich sehr.
Das freut mich auch sehr. Das ist auch eine einfach mega cool, weil es dann irgendwie auch weil sich es dann irgendwie so voll verbreitet, das Wissen um die Kinderhaut. Wir haben es ja schon mal gesagt, Kinderhaut ist einfach so ein bisschen so ein Thema, was einfach so ein bisschen obskur ist, wo sich wenige so richtig gut mit auskennen. Weil man da eben diese ganz spezielle Ausbildung machen muss. Und es ist so cool zu sehen, dass es ankommt und dass das Wissen weitergetragen wird und den Eltern und den Kindern auch zugutekommt. Okay, Tati, dann schlage ich vor, legen wir direkt mal los. Wir haben ja viele Fragen bekommen. Die erste Frage geht zum Thema Neurodermitis. Neurodermitis ist ja bei uns der Dauerbrenner. Ist eine relativ lange Frage. Ich glaube, ich werde sie nicht ganz vorlesen, aber es geht um ein Kind, knapp ein Jahr alt, hat extrem trockene, gerötete Füße und Hände und kratzt sich total stark. Und die Eltern beschreiben, dass jedes Mal, wenn sie das Cortison versuchen auszuschleichen, wird es wieder schlimmer. Sie sagen, spätestens wenn wir bei jedem dritten Tag angekommen sind, kommen diese Stellen wieder und sie kommen einfach nicht von der Cortisoncreme los. Tati, blöde Situation. Was können die Eltern in dem Fall machen?
Ja, blöde Situation, wie du sagst, Felix, aber auch eine sehr, sehr häufige Situation. Denn nochmal zur Erinnerung, die Neurodermitis ist ja eine chronische Erkrankung, sprich eine Erkrankung, die über einen längeren Zeitraum besteht und die immer wieder in Schüben verläuft. Das heißt, die Haut ist mal besser und mal schlechter. Das heißt aber auch, dass häufig eben ein langfristiger Bedarf besteht, auch für eine antientzündliche Behandlung. Und bitte, ihr als Eltern, bitte gebt euch da selber keine Schuld oder ja, macht euch da fertig, nur weil ihr immer wieder auch eine spezielle medizinische Creme anwenden müsst. Cortison, wir haben ja darüber auch eine ganz eigene Folge gemacht, zwei Folgen schon zum Thema Cortison, die ihr euch auch gerne anhört, ist jetzt auch kein Teufelszeug, wo man wirklich jeden Tag, wenn man Cortison cremt, Angst haben muss, dass man seinem Kind damit schadet. Also versucht euch da auch ein bisschen frei von zu machen, von dieser ganz großen Cortison-Angst. Aber natürlich, da bin ich total bei euch, auch ich als Ärztin möchte, dass euer Kind so wenig Cortison, wie es eben benötigt, auf die Haut bekommt. So, konkret jetzt bei der Frage, einjähriges Kind mit Neurodermitis, speziell an den Händen und Füßen. Das ist nämlich auch eine wichtige Info. Denn gerade Hände und Füße, da ist die Haut ja dicker als an anderen Stellen des Körpers. Weil wir da ja auch Hornhaut haben. Und das heißt, dass da insgesamt das Auftreten von Nebenwirkungen durch Cortison ohnehin geringer ist. Das heißt, auch da könnt ihr tendenziell über einen längeren Zeitraum und teilweise auch etwas stärker wirksame Cortisone ohne das Risiko von verstärkten Nebenwirkungen zu haben, cremen. Das einfach mal vorweg. Aber die Idee wäre also, ihr nehmt die Cortison-Creme an Händen und Füßen im Alter von einem Jahr, könnt ihr ruhig sowas wie Methylprednisolon Aceponat, also Handelsname wäre als Beispiel, das Advantan schon verwenden, was ein bisschen stärker wirksam ist. Und das macht ihr mal wirklich jeden Tag, am besten am Abend, damit es wirklich über Nacht gut einwirkt, denn sonst Hände und Füße, das reibt sich ja sonst relativ schnell auch wieder ab, die Cortisoncreme, und kann gar nicht richtig gut wirken. Also macht es gerne am Abend drauf, vielleicht sogar Strümpfe drüber ziehen, vielleicht, wenn das Kind das auch toleriert, auch so Baumwollhandschuhe drüber, dann wirkt es einfach nochmal intensiver über Nacht. Und dann in der Tat, guckt ihr mal nach 1 bis 2 Wochen, es nur noch jeden zweiten Tag oder jeden zweiten Abend anzuwenden. Und wenn das über 2, 3, 4 Wochen gut klappt, dann verwendet ihr es gerne nur noch 2-mal in der Woche. Und sobald ihr an dem Punkt angekommen seid, wo ihr das Cortison nicht mehr jeden Tag verwendet, also in meinem Beispiel verwendet ihr die ersten 2 Wochen Cortison jeden Abend und ab der 3. Woche würdet ihr es nur noch jeden zweiten Abend verwenden, dann ist der Punkt gekommen, wo ihr quasi überlappend jetzt mit diesen Cortison-Ersatzstoffen, mit den Calcineurin-Inhibitoren startet, wie zum Beispiel Elidel-Creme oder Protopic-Salbe. Auch dazu haben wir eine eigene Episode gemacht. Und dann würdet ihr die 2-mal am Tag anwenden, an den Tagen, wo kein Cortison angewendet wird, sodass ihr eine Zeit lang beides habt. Also ihr habt Calcineurin-Inhibitoren als Cortison-Alternative und das Cortison, was ihr dann nur noch ausschleichend gebt. Und dann seid ihr an dem Punkt angekommen, wo ihr gar kein Cortison mehr cremt, sondern nur noch euer Elidel als Beispiel. Und dann, wenn das immer wieder zu einem Problem wird und immer wieder die Haut gerötet ist, dann verwendet das Elidel im Sinne der proaktiven Therapie auch wirklich über einen Zeitraum von mehreren Monaten, 3 bis 6 bis 12 Monate, vielleicht 1 bis 2 Mal in der Woche. Solange die Haut stabil ist, reicht das aus. Und wenn ihr merkt, nee, die Haut ist wieder mehr gerötet, entzündet, dann beginnt ihr wieder das Elidel öfter zu verwenden. Und wenn ihr merkt, auch da mit 2-mal am Tag morgens und abends LED-Creme ist der Schub nicht in den Griff zu bekommen, dann geht ihr wieder aufs Cortison über und fangt quasi einen neuen Behandlungszyklus an. Felix, genau. Was meinst du? War das zu kompliziert oder war das verständlich?
Ich finde, dass du es super erklärt hast, Tati. Ich glaube, man kommt um diese Komplexität leider auch nicht herum. Am Ende des Tages, glaube ich, ist ein Kind, was Neurodermitis hat, auch immer ein Stück weit, erfordert es so eine gewisse Lernkurve bei den Eltern im Sinne von, dass sie so ein Verständnis entwickeln müssen, was die Haut des Kindes braucht und was es für Mittel gibt, um dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, wir als Ärzte können nur so ein bisschen einmal die Produkte, also die medizinischen Cremes, und so ein bisschen wir können sozusagen den Rahmen vorgeben und sagen, okay, das solltet ihr verhindern, also eben über einen langen Zeitraum Cortison jeden Tag drauf zu cremen. Es gibt eine proaktive Therapie, die ihr machen könnt. Es gibt Es gibt noch Cortison-Ersatzstoffe und Cortison-Cremes, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Eltern eben sehen, wie reagiert die Haut meines Kindes auf diese Mittel und wie wende ich sie bei meinem Kind individuell so an, dass es hilft. Und wir Ärzte wissen ja nicht, wir kennen ja nicht jedes Kind in- und auswendig. Das heißt, und jedes Kind hat auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und deswegen können wir im Prinzip nur eben sagen, was es für Möglichkeiten gibt und hoffen, dass die Eltern sozusagen eben dieses Wissen und dieses Selbstbewusstsein auch entwickeln, um dann das Kind selbstständig erfolgreich zu behandeln.
Genau, Felix, ganz richtig. Und es geht immer darum, eben einen individuellen, flexiblen Behandlungsplan auch den Eltern mit an die Hand zu geben, an dem ihr euch orientiert. Aber ihr müsst nicht jeden Tag auf diesen schriftlichen Plan gucken und sagen, oh, heute ist aber schon Tag 5, ich sollte doch nach 5 Tagen aufhören. Gerade an so Bereichen wie Hände und Füße, da könnt ihr euch wirklich entspannen und könnt das therapeutische Vorgehen einfach individuell anpassen. Und dazu gehört sicherlich auch, Cortison in ausschleichender Anwendungshäufigkeit zu verwenden. Aber in dem Fall von diesem Kind da keine Sorge haben und gerne das Elidel, den Calcineurin-Inhibitor, wirklich häufiger und über einen längeren Zeitraum verwenden. Das wäre mein konkreter Tipp in dem Fall.
Genau. Und noch als letzten Punkt dazu, ich kann auch total nachvollziehen, dass Eltern das schwierig finden. Also das ist auch nicht einfach. Es ist möglich. Ich glaube, dass ihr das hinbekommt. Wichtig ist es einfach, da dran zu bleiben, wachsam zu bleiben, zu gucken, wie geht's meinem Kind, was braucht mein Kind, was sind meine Möglichkeiten. Und eben da nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, und dann bekommt ihr das hin, da bin ich mir ganz sicher, auch wenn das vielleicht besonders am Anfang so ein bisschen überwältigend erscheint.
Schön gesagt, Felix.
Okay, pass auf, dann würde ich fast sagen, kommen wir direkt zu Frage 2. Mich würde eure Einschätzung zu folgendem interessieren. Inwieweit spielt der Omega-3- und 6-Haushalt eine Rolle bei Entzündungen der Haut? Kann ein starkes Ungleichgewicht Grund für eine Neurodermitis sein, kann die Einnahme von Nachtkerzenöl helfen?
Ja, super spannende Frage. Vielen Dank dafür. Also ganz, ganz heiß diskutiertes Thema, nicht nur seit gestern, sondern tatsächlich innerhalb der Neurodermitis-Community schon seit über 20 Jahren. Ein wichtiger Bereich, der diskutiert wird, inwieweit die Ernährung und aber auch gezielt einzelne Bausteine, wie in dem Falle eben diese Fettsäuren Omega-3 und Omega-6, auch die Entzündung bei Neurodermitis beeinflussen können. Und das können sie, ja. Also vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Omega-3 und Omega-6 sind beides mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das sind essentielle Fettsäuren. Das bedeutet, das kann der Körper selber nicht herstellen und muss entsprechend von uns mit der Nahrung zugeführt werden. Ja, und wir brauchen diese Fettsäuren eben ganz, ganz wichtig, weil sie eingebaut werden in sozusagen die Hüllen unserer Zellen, also die Zellmembranen. Und das lässt eben die Zellen in unserem Körper, nicht nur der Haut, sondern überall im Körper eben schön geschmeidig werden. Und außerdem sind diese Fettsäuren auch wichtig, weil sie gewisse Gewebestoffe, Bausteine für Gewebestoffe sind, die Entzündungsvorgänge im Körper steuern und die quasi auch unser Immunsystem in der Haut wichtig beeinflussen können. Und deswegen liegt es ja auch nahe, dass diese Fettsäuren bei Entzündungsprozessen eine Rolle spielen. Und wir wissen mittlerweile, auch das ist ja in der Frage schon angesprochen, dass das Verhältnis wichtig ist von Omega-6-Fettsäuren, die eher als entzündungsfördernd gelten, und den Omega-3-Fettsäuren, die eher als antientzündlich gelten. Und ich sage dieses eher, weil Entzündung per se ist ja nichts Schlechtes, ja. Also Omega-6-Fettsäuren sind zum Beispiel wichtig für Entzündungsprozesse im Rahmen einer Immunantwort auf gewisse Erreger. Also sie sind wichtig für die Keimabwehr und die Infektionsabwehr. Und dafür muss der Körper eine Entzündungsreaktion starten. Auch dafür braucht er Omega-6-Fettsäuren. Aber in unserer heutigen Ernährung haben wir einen totalen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren und im Verhältnis dazu viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht nochmal was zu den Quellen, also wo ist viel Omega-6 drin? Das sind vor allen Dingen ist das Fleisch von Wiederkäuern, in dem das enthalten ist, aber auch in verschiedenen Pflanzenölen, die verwendet werden, sowas wie zum Beispiel ja Sojaöl, Maiskernöl, Sonnenblumenöl, also alles, sage ich mal, in Anführungszeichen minderwertige Öle, die vor allen Dingen für so hochverarbeitete Lebensmittel, Backwaren und Fertigprodukte verwendet werden. Da ist viel Omega-6 drin. Und wie kommt es in die Tiere hinein? Weil die Tiere eben viel Sojaschrot als Ernährung bekommen und das hat einen hohen Omega-6-Gehalt. Also wir füttern denen quasi das Omega-6 und nehmen es dann wiederum mit dem Fleisch oder mit den tierischen Produkten auf. So, Omega-3-Fettsäuren wiederum finden wir vor allen Dingen in Seefisch und in, ja, auch artgerecht, wichtig, artgerecht gehaltenem Fleisch von Wiederkäuern. Und als vegane Quelle vor allen Dingen die ja bestimmte Algenarten und Nüsse wie Walnüsse oder auch Samen wie zum Beispiel Leinsamen und Hanf. Die enthalten viel von diesen günstigen, antientzündlich wirkenden Omega-3-Fettsäuren. Jetzt war ja konkret die Frage, wie kann man das jetzt also bei Neurodermitis einordnen? Bringt es was, Omega-3-Fettsäuren quasi einzunehmen oder mehr Nahrungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren zu essen? Und da muss man sagen, ist die Studienlage, obwohl es eben seit vielen Jahrzehnten untersucht wird, immer noch nicht eindeutig. Aber es scheint schon so zu sein, dass ein gesundes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren wichtig ist für Entzündungsprozesse im Körper und auch die Neurodermitis darunter profitiert. Konkret würde ich, und da richte ich mich oder halte ich mich genau auch an die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, würde empfehlen, den Omega-3-Fettsäurebedarf quasi zu decken durch eine ausgeglichene und ja abwechslungsreiche Ernährung, die aber auch 1 bis 2 Portionen Seefisch in der Woche beinhaltet. Seefisch, dazu zählt Seelachs, Lachs aus Wildfang, nicht aus Zuchtbetrieben, denn die enthalten einen höheren Omega-6-Gehalt, das wollen wir nicht. Makrele, Hering, Sardelle, so diese fettreichen Fische, die enthalten viel Omega-3 und die solltet ihr 1 bis 2 Mal in der Woche essen. Das ist vor allen Dingen wichtig in der Schwangerschaft und während der Stillzeit und dann aber natürlich auch mit Einführung der Beikost dann auch ab dem Säuglingsalter. Und das, also die verstärkte Zufuhr von Omega-3 plus eben weniger Verzehr von Omega-6-Fettsäuren, also wenig hier hochverarbeitete Lebensmittel, wenig hier hochprozessierte Nahrungsmittel, wenig Fertigprodukte und insgesamt weniger tierische Produkte, helfen auch, den Omega-3-Fettsäurespiegel zu erhöhen. Das liegt einfach daran, dass es ein Enzym im Körper gibt, was quasi beide Fettsäuren bearbeitet und quasi einbaut in die Zellen. Und wenn da ganz viel Omega-6 im Körper rumschwirrt, dann kann dieses Enzym weniger Omega-3 in die Zellen einbauen. Das heißt, ihr solltet auf der einen Seite gucken, genügend Omega-3-Fettsäuren zuzuführen, aber auf der anderen Seite eben diese proentzündlichen Omega-6-Fettsäuren möglichst niedrig zu halten. So, also keine konkreten Empfehlungen für Neurodermitis, sondern den allgemeinen Ernährungs, Richtlinien folgend für die allgemeine Gesundheit würde ich auch bei Kindern mit Neurodermitis empfehlen.
Tati, das war eine fantastische Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank dafür. Da war mir selbst auch vieles neu. Ich glaube, das sind so Infos, wirklich viele auch viel mit anfangen können, weil ja diese Begriffe auch Omega-Fettsäuren, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren immer so rumschwirren, aber niemand so recht weiß, was es eigentlich genau damit auf sich hat. Vielen Dank dafür, fand ich total spannend. Ich finde einen wichtigen Punkt auch noch, weil die Frage war relativ lang, ich habe jetzt nicht ganz vollständig vorgelesen, aber die Fragerin hat nämlich noch eine Sache dazu gesagt, und zwar, mir wird es immer so verkauft, als könnte ich damit die Haut heilen. Da bin ich skeptisch. Und ich weiß nicht, wie du siehst, Tati, aber diese Skepsis kann ich eins zu eins nachvollziehen, geht mir genauso. Wie du beschrieben hast, ist es natürlich wichtig, auf dieses gesunde Gleichgewicht zwischen den Omega-Fettsäuren zu achten. Aber es ist auch wichtig zu sagen, dass egal wie viel Seefisch eure Kinder essen, die Neurodermitis wird dadurch nicht geheilt werden.
Ganz genau. Also es gibt Stand heute keine Möglichkeit, Neurodermitis zu heilen, keine Creme, kein Medikament, kein Lifestyle-Intervention, ob Ernährung, Sport, wie auch immer. Also es gibt keine Möglichkeit, Neurodermitis zu heilen. Das kann ich deswegen aber trotzdem mit Hoffnung und Optimismus sagen, denn wir wissen ja, dass bei der absoluten Mehrzahl der Kinder über 2/3 die Neurodermitis im Laufe des Lebens ausheilt, von alleine. Das heißt, das sind da die Good News, aber jeder, der verspricht, durch irgendeine Intervention Neurodermitis heilen zu können, ja, ist leider im Unrecht. Das liegt einfach daran, und das knüpft ja auch nochmal an die weitere Frage der Zuhörerin an, weil der Grund für die Neurodermitis ist ja eine Veränderung in den Genen. Ja, es ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die durch gewisse Faktoren von außen, unter anderem auch Ernährung, natürlich beeinflusst wird, ja, und mal einen Schub stärker ausfallen lassen kann oder weniger stark. Aber der Grund für die Neurodermitis ist eben nicht die Ernährung und nicht das Verhältnis von den Omega-Fettsäuren, sondern liegt in den Genen.
Jetzt war ja noch ganz kurz die Rede von Nachtkerzenöl. Tati, was hältst du davon?
Also Nachtkerzenöl enthält auch große Mengen an mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäuren, haben wir ja schon gehört. Innerlich eingenommen verstärken sie eher Entzündungsprozesse, ja. Und wir wissen auch, dass wenn man Nachtkerzenöl innerlich einnimmt, zum Beispiel in Form von Kapseln, dass sie bei Neurodermitis keinen positiven Effekt haben und deswegen auch nicht gegeben werden sollten. Allerdings verwenden wir Nachtkerzenöl gerne in Cremes, ja, weil eben hier auch ein pflegender Effekt zu sehen ist. Und deswegen enthalten viele gute Neurodermitis-Hauptpflegeprodukte auch Nachtkerzenöl. Also innerlich angewendet Nachtkerzenöl, nein. Äußerlich angewendet Nachtkerzenöl bei Neurodermitis ist eine Möglichkeit, ja.
Okay, cool. Vielen Dank. Kommen wir direkt zur nächsten Frage, auch zu Neurodermitis. Und zwar werden wir gefragt, in der aktuellen Folge zu den Cortison-Ersatzstoffen sagt ihr, dass sensible Bereiche wie Gesicht, Hals etc. nur 3 bis 5 Tage am Stück gecremt werden sollen. In der Folge davor, wo es um die Anwendung von Cortison ging, habt ihr aber gesagt, dass man in der Akutphase 1 bis 2 Wochen am Stück cremen sollte und es dann langsam ausschleichen soll. Gilt diese Akutpflege für die sensiblen Bereiche nicht? Hier bin ich etwas verunsichert, dass da ein Sohn nur in den sensiblen Bereichen Neurodermitis zeigt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Person, die uns hier fragt, ist ein bisschen verunsichert, weil wir einmal gesagt haben, in den sensiblen Bereichen 3 bis 5 Tage am Stück cremen und an einer anderen Stelle haben wir gesagt, 1 bis 2 Wochen am Stück. Tati, wie ist denn jetzt richtig?
Also, sehr gute Frage. Vielen Dank, dass ihr da nochmal nachfragt. Cortison sollte in Cremeform an cortisonsensiblen Bereichen wie im Gesicht, an den Körperfalten wie zum Beispiel Hals, Achseln, Leisten und insbesondere auch im Po- und Genitalbereich nicht länger als maximal 5 Tage am Stück verwendet werden. Heißt, jeden Tag für maximal 5 Tage und danach solltet ihr die Cortisoncreme reduzieren oder, wenn die Haut super ist, auch absetzen. Ja, und das sollt ihr deswegen, weil diese sensiblen Bereiche, wo die Haut sehr dünn ist, ihr ein erhöhtes Risiko habt, dass die Cortisoncreme Nebenwirkungen machen kann. Das gilt für die sensiblen Bereiche. Alles andere am Körper, ja, da könnt ihr in der Akutphase, wo die Haut stark entzündet ist, ruhig 1-2 Wochen am Stück jeden Tag Cortisoncreme, in der Regel einmal am Tag, selten auch mal zweimal am Tag eincremen. Und dann erst beginnt ihr die Cortisoncreme zu reduzieren, wenn es der Hautzustand erlaubt.
Okay, Tati, super. Danke, dass du es nochmal für mich und für unsere Zuhörer zusammengefasst hast. Jetzt weiß ich aber schon, dass sich bestimmt viele fragen, ja, aber was ist denn, wenn nach 3 bis 5 Tagen, ich habe bis jetzt 5 Tage drauf gemacht, wenn da die Haut einfach noch nicht so super gut ist? Höre ich dann einfach auf und warte wieder, bis es irgendwie zur Katastrophe wird oder was machen wir dann?
Genau, auch da ist wieder ein individualisiertes Vorgehen sinnvoll. Ich würde dann empfehlen, dass ihr die Cortisoncreme nicht komplett absetzt und weglasst, sondern dass ihr dann dazu übergeht, die Cortisoncreme nur noch jeden zweiten Abend zu cremen. Das macht ihr dann nochmal für 1 Woche, 2 Wochen, ja. Die Haut wird weiterhin besser, ist aber noch nicht ganz gut. Dann reduziert ihr auf vielleicht 2-mal in der Woche Cortisoncreme. Auch nochmal für 1-2 Wochen. So, das heißt, ihr habt dann über einen Zeitraum von vielleicht 6 Wochen insgesamt Cortison in diesen cortisonsensiblen Bereichen verwendet, aber eben deutlich seltener, weil ihr es nicht mehr jeden Tag verwendet. Was macht ihr an den Tagen, wo ihr kein Cortison cremt? Auch da ist es sinnvoll, noch eine antientzündliche Behandlung zusätzlich zu machen. Und da sind eben super gut geeignet diese Cortison-Ersatzstoffe, also Calcineurin-Inhibitoren wie zum Beispiel das Pimecrolimus oder das Tacrolimus, Handelsnamen wären Elidel-Creme oder Protopic-Salbe, die ihr dann quasi parallel macht. An Tagen ohne Cortison geht ihr mit den Cortison-Ersatzstoffen rein und dann habt ihr irgendwann kein Cortison mehr und nur noch die Cortison-Ersatzstoffe und die könnt ihr dann im Sinne dieser proaktiven Behandlung auch über einen Zeitraum von mehreren Monaten, 3 Monaten, 6 Monaten bis zu 12 Monate weiter verwenden, sofern es die Haut braucht.
Super, vielen Dank. Ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Frage Nummer 4. Wie steht ihr zu Kaliumpermanganat im Badewasser zwecks Desinfektion? Tati, Kaliumpermanganat, das kennen wir natürlich gut noch aus unserer gemeinsamen Klinikzeit in München. Was antwortest du auf diese Frage?
Also Kaliumpermanganat wird ja verwendet, eben genau wie die Zuhörerin das auch beschreibt, eben zur Desinfektion der Haut. Das heißt, es eignet sich gut, wenn man also infizierte Hauterkrankungen hat. Ein häufiges Beispiel, wo wir gerade, Felix, wie du sagst, in der Klinik zum Beispiel ganz gerne Kaliumpermanganat als Bad gemacht haben, ist ein Kind mit Neurodermitis mit einer bakteriellen Superinfektion. Also Kinder, die so ganz stark nässende Ekzeme zum Beispiel an den Wangen haben, wo sich so gelbliche Krusten bilden, die stark jucken. Das spricht ja immer dafür, dass sich diese Staphylokokken auf der Haut, diese Bakterien eben stark vermehren und die können die Entzündung und die Neurodermitis anfeuern. Deswegen macht es auch Sinn, die Bakterien zu reduzieren, weil dadurch die Neurodermitis und die Entzündung besser werden.
Okay, super. Tati, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Kaliumpermanganat ist eine super Sache in Bädern. Wenn sich jetzt der oder die eine oder andere Herzi fragt, wie man sowas genau durchsetzt, würde ich vorschlagen, wir machen da so eine Punkt-für-Punkt-Anleitung und stellen die euch in den Newsletter. Da könnt ihr das nochmal genau nachlesen und es vielleicht selbst auch mal zu Hause ausprobieren.
Ja. Sehr, sehr gerne, denn da gibt's schon das ein oder andere zu beachten, damit es nicht zu Verätzungen kommt. Deswegen sollte man die Dosierung auch richtig wählen. Da packen wir euch die Anleitung sehr, sehr gerne in unseren Newsletter, den ihr euch dann in Ruhe zu Hause nochmal durchlesen könnt.
Sehr cool. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Was tun beim Kopfhautekzem?
Ja, Felix, also Kopfhautekzem kann ja auch verschiedenste Ursachen haben. Ich würde vorschlagen, an der Stelle, nachdem die Frage ja auch nicht sehr konkret formuliert war, sondern ich glaube eher allgemeines Interesse zu diesem Thema besteht und wir auch schon von vielen Hörern diese Frage bekommen haben, dass wir dazu eine ganz eigene Episode machen, in der wir euch über Kopfhautekzeme und deren Behandlung mehr berichten. Einverstanden, Felix?
Finde ich eine super Idee, weil da gibt's auch viel zu erzählen, gibt's viele coole Tricks, die man auch zu Hause gut nachmachen kann. Und da nehmen wir uns nochmal richtig Zeit und erklären euch das bis ins letzte Detail. Eine ganz ähnliche, in eine ähnliche Richtung geht auch die nächste Frage, und zwar zum Thema Kopfgneis beim Baby. Das ist auch eine Sache, die uns sehr, sehr häufig begegnet. Kopfgneis ist ja auch wahnsinnig häufig. Tati, was machen wir bei Kopfgneis?
Am besten hört ihr euch schon mal unsere Episode 4 an, die häufigsten Hautprobleme bei Neugeborenen, denn da haben wir auch schon zum Thema Kopfgneis berichtet. Ist tatsächlich eins der super häufigen Hautveränderungen, Hautkrankheit trifft es ja nicht ganz, aber Hautveränderungen, die wir bei Kindern sehen. Und die Frage hier konkret nach der Behandlung, muss man sie denn überhaupt behandeln? Also grundsätzlich hat der Kopfgneis bei den Babys keinen Krankheitswert. Das heißt, ihr müsst ihn auch nicht unbedingt behandeln. Ich persönlich als Kinderhautärztin und selber Mami bin allerdings ein großer Freund davon, Kopfgneis zu behandeln und zwar relativ früh. Also wenn die Kopfhaut schon so anfängt, so kleine Krusten und leichte Schuppen zu bilden, dann habe ich jetzt auch bei meinem Neugeborenen schon mal mit der Behandlung begonnen, damit sich eben nicht erst diese dicken Krusten als dicke Schicht auf die Kopfhaut aufbauen, denn dann wird es einfach ein bisschen schwieriger, die zu entfernen mit der Zeit. Und was super gut hilft, ist ein Produkt, das nennt sich Baby Bene Gel. Wir machen an der Stelle also keine bezahlte Werbung. Ich empfehle euch das einfach, weil es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist ein Gemisch aus verschiedenen natürlichen Ölen, aus Olivenöl und Jojobaöl. Das trägt man als so ein dickflüssiges Gel auf die betroffenen Stellen an der Kopfhaut auf. Und dann wartet man mindestens 30 Minuten, steht in der Packung. Ich lasse es gerne auch einfach mal über Nacht einwirken. Und dann gibt man ein paar Tropfen Wasser auf die Kopfhaut und da merkt man schon, dann wird es wie so eine flüssige Emulsion. Und dann massiert man damit nochmal schön, auch gerne großflächig, die Kopfhaut ein und wäscht es dann ganz normal mit Wasser oder einem milden Babyshampoo aus. Und diese Öle, die lassen eben quasi diese Krusten aufquellen und sorgen dafür, dass die sich dann sanft mit der Haarwäsche ablösen. Meiner Erfahrung nach braucht es trotzdem, insbesondere wenn die Babys dann schon ein bisschen mehr Haare haben, trotzdem noch einen Kamm oder eine Bürste, um dann diese gelösten Schuppen aus den Haaren wiederum rauszubekommen. Bitte verwendet da aber so einen speziellen Babykamm mit so abgerundeten Zinken, damit ihr nicht die empfindliche Kopfhaut verletzt. Und was auch super funktioniert, wenn die Babys so ganz kurze Haare haben, es gibt so Silikonbürsten, damit kann man so richtig schön sanft die Kopfhaut massieren. Die würde ich vorschlagen, Felix, können wir ja das Produkt, was ich da gerne verwende, auch jetzt bei meiner Tochter verwende, dass wir euch den mit im Newsletter erwähnen. Und dann könnt ihr das Produkt gerne mal ausprobieren.
Das finde ich ist eine super Idee. Ich fand es auch gerade nochmal super gut zu hören, was man bei Kopfkneis macht, weil ich das auch so wahnsinnig häufig gefragt werde. Vielen Dank dafür. Tati, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen. Das waren die Fragen, die wir diese Woche zugeschickt bekommen haben. Vielen Dank an alle, die gefragt haben. Ich hoffe, wir konnten euch gute Antworten mitgeben. Ich hoffe, dass ihr da jetzt ein bisschen schlauer seid und dass ihr euren Kindern gut helfen könnt. Und dir, Tati, vielen Dank, dass du wie immer da so wahnsinnig viel für uns rausgesucht hast. Besonders mit den Omega-Fettsäuren fand ich super spannend. Da habe ich auf jeden Fall viel mitgenommen. Und ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. Erste Folge der vierten Staffel. Ich bin sehr gespannt.
Wow, Felix, ich freue mich drauf.
Ciao.
Tschüss.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B. Braun Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unser Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.